Nochmal ein herzliches Willkommen an euch zwei. Und ich habe euch ja versprochen, dass ich nicht mit einer geplanten Frage, sondern mit einer spontanen Frage starte. Ich habe hier nämlich so eine Box, keine Fleischwerbung, aber ich fand das total cool. Let's Talk, das passt zu unserem Format. Und ich habe vorher noch gezogen, nämlich die Frage, in welcher Situation in deinem Leben hast du Gottes Führung ganz deutlich gespürt? Und ihr müsst es keine Lebensgeschichte erzählen, es kann eine kurze Sequenz sein. Wer von euch mag denn beginnen?
Vielleicht magst du anfangen, Sven. Ich muss gerade noch einen Moment überlegen.
Ja, ich bin knapp 68, von daher gibt es viele Stationen. Schlagwortartig nach meinem Studium zurückzukehren in meine Heimatstadt Berlin, wo ich aufgewachsen bin. Dann die Partnerwahl. Bin mit meiner Frau jetzt über 40 Jahre verheiratet. Es war die richtige Entscheidung. Und zurückzugehen in einen Fahrberuf, wo ich eigentlich nicht unbedingt hin wollte. Und dann ins Märkische Viertel, wo ich 29 Jahre lang Pfarrer war. Da war jeweils eine Führung dahinter.
Ja, vielen Dank.
Wir mal uns drei hier zusammen, Simon. Partnerwahl war jetzt ein gutes Schlagwort eigentlich für mich, wo ich gut anknüpfen kann. Ja, bin manchmal auch erstaunt in meinem kurzen Rückblick auf mein Leben, dass so welche Dinge sich voraus ergeben und wie ich daran auch irgendwie Gottes Führung ja drin erkennen oder deuten darf. Genau, bin zwei jungen Leuten, die ich aus einer Gemeinschaft kenne, zusammengezogen. Und die eine davon werde ich in ein paar Monaten heiraten.
Oh, cool.
Das habe ich vorher auch nicht so geahnt. Genau. Ja, und ja, vielleicht das als kurze Anekdote.
Und gibt es noch was, was du zu dir ergänzen würdest, wo du sagen würdest, das wäre interessant für die anderen hier zu wissen, um dich so ein bisschen zu kennenzulernen?
Vielleicht ein bisschen schon mit Blick auf mögliche thematische Anknüpfungspunkte heute. Bin so ein Stück weit bei Zig aufgewachsen und kenne also auf jeden Fall die Patientengottesdienste und die Jahrestagung und auch die Wochenenden für chronisch Kranke in Nützschau die letzten Jahre eben schon relativ lange. Und genau von daher bin ich, glaube ich, manchmal ein bisschen mit dieser Spannung von Gesundheits- und Krankheitsfragen zu Hause und dann vielleicht auch irgendwie anders in Gemeinde und Uni. Das begleitet mich schon länger.
Ja, was möchtest du vielleicht noch ergänzen, Sven, zu dir? Du hast ja auch schon so ein paar Stationen genannt.
Ja, also ich bin Pfarrer im Ruhestand seit 2024 und war die längste Zeit meines Lebens in Berlin-Westteil, wo ich auch aufgewachsen bin. Dort im Kirchenkreis Reinickendorf seit 1989. Und ich bin jetzt seit 3 Jahren Vorsitzender der geistlichen Gemeindeerneuerung der GGE Deutschland. Ich komme gerade zurück von einem ökumenischen Treffen, wo wir uns mit den anderen Netzwerken, also die Erneuerung in den Kirchen wollen, Baptisten, FEG und Katholiken getroffen haben. Das waren sehr bewegte Jahre nochmal, während ich meinen Fahrdienst in der Gemeinde immer mehr sozusagen reduziert habe, von 100 auf 25% runter. Und insofern bei allen Fragen, die ich nachher auch versuche zu beantworten, ist das ein bisschen einfach schon ein Blick ins Geschichtsbuch, weil also die aktive Dienstzeit schon hinter mir liegt.
Ja, wie schön. Und du hast uns das im Vorgespräch gerade eh nochmal hochgehalten. Es war ein Buch. Ich habe das selber zu Hause stehen, ja, zum Thema Segnen. Ja, das ist so ein kleiner Werbeblock. Was macht das Buch aus in einem Satz?
Es ist ein Praxisbuch und das zweite ist rausgekommen über Einheit. Das dritte ist eine Arbeit über Lobpreis, um Gemeinden, Gruppen, Mitarbeitende zu ertüchtigen, im Sinne von Epheserbrief Kapitel 4, wirklich die Heiligen zuzurüsten. Und das geben wir eben in diesem erwähnten Quartett von 4 Bewegungen gemeinsam heraus.
Ja, wie schön. Ja. Und vielleicht, wenn wir auch noch mal drauf zu sprechen kommen, was hat das mit Gesundheitswesen auch zu tun? Ja, Segnen beschäftigt uns auch bei SIG. Das ist nichts Fremdes, sondern ob es im Patientengottesdienst ist oder auf einer Jahrestagung, wo Segnung ein wichtiger Bestandteil ist. Aber jetzt noch mal so ein bisschen zurück zu eurem Beruf beziehungsweise dem werdenden Beruf als Theologen. Michael, du bist ja noch im Studium, in der Vorbereitung, wenn man so will, für diesen Beruf, der ganz vielfältig sein kann. Für welches Thema im Theologiestudium brennst du gerade so ganz besonders?
Ja, das ist eine gute Frage, weil es irgendwie erstmal sehr viele Themen gibt. So. Und das schätze ich auch am Theologiestudium, dass es eine große Breite an verschiedenen Themen und Zugängen an einem eröffnen kann. Und das erlebe ich manchmal auch als Gefahr, mich darin nicht zu verlieren. So. Insbesondere vielleicht auch im Hinblick auf einen Berufsalltag, der nicht immer so im Blick ist. Wenn ich vielleicht mal so zwei, drei Schlagworte werfen soll, was irgendwie Themen sind, die mich begeistert haben oder begeistern, dann sind das so, ja, unterschiedliche Sachen, sage ich mal, wie ein Seminar zur Friedenstheologie in den verschiedenen Kirchen oder zu Seelsorge, ja, mit gutem Professor. Ja, und ich finde auch so als Fachgebiet die Kirchengeschichte sehr spannend, mich so darin anzunähern, was ja, die Mütter und Väter im Glauben vor uns, wie die so geglaubt und gelebt und ja, frömmigkeitlich unterwegs waren. Genau davon irgendwie auch zu profitieren.
Ich greife mal Seelsorge als ein Thema raus. Sven, wenn du das Thema so vor dir liegen hättest oder ein Seminar zum Thema Seelsorge, was würde dich da begeistern? Was würde dich interessieren?
Mir fällt gerade ein, das war tatsächlich ein Examensthema für das zweite theologische Examen nach dem Vikariat. Auch so ein bisschen die verschiedenen psychologischen Schulen erstmal kennenzulernen, das war sehr hilfreich. Ich würde sagen, was sich verändert hat in diesen 40 Jahren, seit ich Examen gemacht habe und danach ordiniert wurde, ist, sagen wir mal, die Antipathie der Frommen gegen Psychologie, die hat abgenommen. Es gibt viel mehr Brücken inzwischen. Und ich glaube, es wird immer mehr komplementär gedacht. Das ist vielleicht auch ein bisschen ähnlich wie in der Medizin überhaupt. Das finde ich sehr positiv.
Ja, danke. Und jetzt angenommen, du könntest heute nochmal Theologie studieren, würdest das nochmal machen. Über welches Thema würdest du gern mit anderen Studenten wie jetzt Michael ins Gespräch kommen?
Wenn ich jetzt im Alter von Michael wäre oder 40 Jahre zurück?
Jetzt heute in deinem Alter, ja, wenn du
Ja.
jetzt heute studieren würdest.
Genau. Wir kennen uns ja auch von einer sogenannten Theo-Tagung, sind uns da
Ja.
mehrmals begegnet, wo wir von der GG Deutschland versucht haben, die künftigen Pfarrer und Pfarrerinnen, auch Diakone und Gemeindepädagogen zu sammeln und zu ermutigen. Und natürlich in den Jahren, seit ich ordiniert wurde, hat sich Kirche dramatisch verändert. Also ich glaube, wir müssen heute viel mehr krisenfeste Menschen hervorbringen, die Wandel wirklich auch verstehen, aushalten, auch psychisch. Ich habe noch eine gemütliche Zeit erlebt, muss man sich vorstellen. West-Berlin war eine Insel. Ja, ich hatte vier Gemeinden zur Auswahl und ein paar Jahrgänge später mussten die auch nach Brandenburg, also sozusagen in die Ex-DDR. Ich glaube, wir würden heute schärfer darüber reden, wie sieht denn für dich die Gemeinde der Zukunft aus? Also eine Atmosphäre, wo man eher so Untergangsstimmung hat in den Landeskirchen. Und wie lässt sich Gemeinde, die zukunftsfähig ist oder zukunftsfest entwickeln, in und trotz diesem gewachsenen System? Ja, das glaube ich, ist die Kernfrage. Die mussten wir uns so scharf damals noch nicht stellen.
Also im gewachsenen System der Kirchen sozusagen, der großen Kirchen, oder generell der Kirchen.
Also jetzt gerade am Wochenende von den Baptisten höre ich ganz Ähnliches. Sie sprechen auch von sterbenden Gemeinden. Auch die Katholiken haben immer größere Räume. Also die ganze Struktur ändert sich dramatisch gerade.
Was ist für dich krisenfest?
Also doppelt. Einmal Leitende, ja. Da könnt ihr als Psychologen mehr dazu sagen. Was ist Resilienz? Was ist aber auch geistlich Geborgenheit in Gott? Was ist Unabhängigkeit vom Erfolg, ja, von Ansehen und von Niederlage? Ich glaube, das sind Charakterzüge, die sind ganz, ganz wichtig, in Christus gegründet zu sein. Aber ich glaube auch, die Gemeinde muss sich nochmal ganz neu fragen, ich sage es mal ein bisschen flapsig, ist ein neues Thema hier, aber wir haben die Reformation nicht zu Ende gebracht. Also die Hausaufgaben sind unerledigt und wir sind immer noch viel zu pfarrerabhängig, pastorenabhängig in den Gemeinden. Und jetzt, wo sagen wir, die Personaldecke immer dünner wird, sind die Gemeinden teilweise gar nicht darauf vorbereitet. Also Priestertum aller Gläubigen, Kirche in den Häusern, nur so Schlagworte, aber da müssen wir sehr, sehr schnell jetzt umsteuern.
Geh mal über so zum einem großen Themenblock, weshalb wir jetzt auch heute Abend natürlich so bei ZIG dieses Gespräch haben, Theologie und Gesundheitswesen, ja. Wie hängt das so aus eurer Sicht zusammen, wenn du vielleicht Michael zuerst so ein Statement geben kannst und dann du Sven danach?
Ich glaube, eine große Gemeinsamkeit kann es sein, so den Menschen im Mittelpunkt und im Blick zu haben und ihm, ja, ich sag mal, Gutes und Heilsames zu wollen, Helfendes. Und genau, das wurde ja auch schon ein bisschen angeschnitten. Ich glaube, da gibt es ganz große Überschneidungen geben. Zum Beispiel eben auch im Verhältnis irgendwie von ja, Seelsorge und Psychotherapie, was vielleicht jetzt oben aufliegt. Und ich erlebe das auch so, dass sozusagen immer wieder um einen Verhältnis gerungen wird, auch theologischerseits an ganz konkreten Stellen jetzt irgendwie was Krankenhausseelsorge, Spiritual Care und so weiter angeht. Da erlebe ich auch unterschiedliche Gespräche drüber, je nachdem in welchem Kontext ich mich bewege. Das heißt jetzt eher sozusagen in der Theologie oder irgendwie bei ZIG oder mit Leuten aus dem Gesundheitswesen, was da Entwicklungen sind. Ja, und ich glaube so, das ist irgendwie was Grundlegendes, was irgendwie das Menschenbild angeht. Und da kann es natürlich auch Differenzen geben. Ja, und ich glaube, hier Blick aufs System, als System sozusagen, erlebe ich das oft so, dass irgendwie eine Kirche oder eine Theologie versucht, so eine kritische, anfragende Stimme zu sein. Und da bin ich mir nicht immer sicher, wie gut das gelingt. weil es natürlich gleichzeitig von der Bewegung her auch ein großer Player im Gesundheitswesen ist, irgendwie die großen Kirchen und so weiter. Ja, vielleicht nur so ein paar Schlagworte, aber auf verschiedenen Ebenen einiges an Überschneidungen.
Und hast du ein praktisches Beispiel, vielleicht auch aus deinem Leben, wo du gemerkt hast, ja, da kommt das irgendwie zusammen? Theologe und Gesundheitswesen.
Ja. Genau, ich habe das natürlich biografisch auf jeden Fall bei Christen im Gesundheitswesen erlebt. Und jetzt sozusagen ganz praktisch nehmen wir mal die Wochenende für chronisch Kranke und Angehörige in Nützschau raus, jetzt ein paar Mal dabei war. Das habe ich als sehr wertvoll erlebt, dass da ja eine Gruppe von Menschen sich aufmacht, Gäste und ja, leitende Mitarbeiter, die gemeinsam ihre Fragen, ihr Kranksein, ihr Leid, ihren Bedarf an Trost, so in der geistlichen Gemeinschaft und eingebunden in ein Setting, wo es auch eine geistliche Gemeinschaft gibt, da das vor Gott trägt und über Fragen von Krankheit und Gesundheit und Führung Gottes und Heil so also miteinander nachsinnt und das bebetet. genau, das finde ich sehr berührend immer wieder und sehr ja, konkret, also, wo da irgendwie Gemeinde und Gesundheitswesen zusammenkommen kann.
Ja, Sven, wie siehst du das Theologie und Gesundheitswesen?
Wir haben in der Apostel-Petrus-Gemeinde, wo ich 29 Jahre Pfarrer war, irgendwann angefangen zu fragen, was sind unsere Qualitätsmerkmale? Und eins davon war heilende Gemeinschaft. Und tatsächlich war die Erfahrung von Menschen in der Gemeinde, ich sag mal, im ganzheitlichen Sinne heil werden. Also das ist die ganze Palette von heil werden durch Gebet, durch seelsorgerliche Begleitung bis hin zur Sterbebegleitung. Die bleiben. Also sie sterben natürlich nicht. Aber tatsächlich die, ja, diese Erfahrung, hier ist ein heilsamer Raum. Und ich glaube, diese Offenheit, die hat nur noch zugenommen. Ja? Also Gesundheitswesen ist ja nicht nur schier unbezahlbar geworden, sondern ich sag mal, gesellschaftlich so, wie schaffe ich überhaupt mein Menschsein, ja? Ganz werden, heil werden, aber auch zu sich selbst finden, Identitätsfragen. Ich glaube, das sind riesige gesellschaftliche Themen und da haben wir eine ganz große offene Flanke für das Evangelium. Allein der Hinweis auf die erste Predigt von Jesus in Lukas 4 greift er zurück auf Jesaja 61 und da ist ganz viel von Heilung und Befreiung die Rede.
Und gibt es etwas, wo du sagen würdest, das siehst du heute anders als vor 20 Jahren in Bezug auf dieses große Feld Heilung, Krankheit, ja, Gesundheit?
Eigentlich nicht. Ich habe, glaube ich, auch durch Seminare und die Besuche in anderen Gemeinden viel auch mitbekommen, also wo die Extreme auch sind oder sagen wir mal, wo gut gemeinter Heilungsdienst auch verletzend sein kann. Also ich bin dankbar für diese ganze Breite, wo ich die ganze Palette mitbekommen habe von denen, die einfach sagen, wir können nur Vater unser beten, dein Wille geschehe und Gott macht sowieso, was er will. Die gucken niemals in die Karten, also eine große Scheu überhaupt um Heilung zu beten, bis dann, dass Leute eben so intensiv, ich sag mal, sich auf Heilung versteift haben, dass sie nachher überhaupt nicht ihr Sterben vorbereitet haben. Und in diesem riesen Spannungsfeld, ich glaube, da brauchen wir wirklich eine gute, gesunde Theologie und eine gute und verantwortete Praxis.
Ja, danke. Du kommst schon so in das nächste Themenfeld auch so rein, diese hilfreichen und herausfordernden Seiten, ja, des christlichen Glaubens bei Gesundheit und Krankheit. Hast du vielleicht ein Beispiel, wo du als Pfarrer oder auch ganz persönlich dankbar warst für Christen, die im Gesundheitswesen tätig sind?
Meine Frau und ich sind überhaupt dankbar für ein gutes, stabiles Gesundheitswesen. Sie hat eine Krebserkrankung gehabt 2013. Ich bekam 2017 die Diagnose Raumforderung im Pankreas. Und dann wirst du hellhörig. Und Operation mit offenem Ausgang. Und ich kann zur Ehre Gottes wirklich sagen, es war gutartig und ich bin auch kein Diabetiker geworden. Das ist einfach ein nochmal geschenktes Leben bei uns beiden. Also von daher große Dankbarkeit schlichtweg überhaupt, dass wir bezahlbare Gesundheit haben in Deutschland. In beiden Fällen ein Kreis von Geschwistern, wo ich dann wirklich auch ganz Mensch war, das war dann nicht um mich als Pfarrer, wo wir gebetet, das Abendmahl gefeiert haben. Und es war ausgerechnet eine Ärztin im Freundeskreis, die auch einen prophetischen Eindruck für mich hatte. Es war einfach ein Bild, aber es hat mich tatsächlich auf Jahre begleitet. Also wenn das zusammenkommt, so ganz persönlich, das Beter, Wegbegleiter und da sind auch noch Ärzte dabei, das ist traumhaft.
Ja, vielen Dank auch für den persönlichen Einblick. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, war das auch ein Eindruck, ein Bild, was dir Mut gegeben hat in dieser Zeit, ja, da durchzuhalten auch, ja.
Ja, der große Bauchschnitt war auch biografischen Einschnitt.
Ja.
Und Gott beantwortet ja manchmal nicht bestimmte Warum-Fragen, aber irgendwie geben diese Einschnitte auf die Länge des Weges dann irgendwie Sinn.
Ja, danke. Und Michael, wenn du so an den christlichen Glauben denkst, an dieses breite Feld auch, was ist für dich da die größte Ressource beim Thema Krankheit?
Ja. Ich glaube, so die Hoffnung, das Vertrauen, die Ewigkeit, im weiten Sinne, dass eben nicht, was, ja, wie ich mich erlebe als Mensch, und wie ich auch mich als eingeschränkt erlebe, vielleicht durch eine Krankheit, dass das nicht das letzte Wort hat, dass das nicht hier alles geschehen muss, dass er sozusagen vielleicht auch gesellschaftlich aufgebaute oder für mich so erlebte Druck, das meiste rauszuholen aus sich, dass das genau, dass das nicht so weit kommen muss, sondern dass wir eine Hoffnung haben dürfen, dass ja durch den Tod hindurch wir zum ewigen Leben bei Gott gerufen und geliebt sind. Ja, ich glaube, das kann ganz viel das wird Ressource sein, wo, ja, die auch Angst nehmen kann, sag ich mal.
Ja, also Michael, auch mal jetzt hin und her, Das ist bitte jetzt keine Prüfungsfrage, aber mich würde mal interessieren, wenn du jetzt schon im Gemeindefahrdienst wärst und du würdest ja aus irgendwelchen Gründen vornehmen, ich mache eine Predigtreihe über Krankheit und Heilung, Gesundsein. Was wären die Bausteine, die du da einbauen würdest?
Ja, ganz ad hoc kriege ich das wahrscheinlich nicht perfekt ausgearbeitet, aber also bei überlegt, ja, ich bin schon mal ganz spannend, irgendwie, wenn wir uns die Heilungsgeschichten Jesu angucken, das sind echt spannende Texte darüber zu predigen. Ich sag mal, also was jetzt dieses Thema sozusagen der Endlichkeit oder so angeht, ist ja für mich irgendwie schon mal die Erkenntnis, dass jede Person, die Jesus geheilt hat, ist trotzdem irgendwann gestorben. Also selbst der auferweckte Jüngling von Nain oder so. Was man sozusagen mit diesem Befund macht, hinsichtlich der Hoffnung, ist schon mal ein Ansatz. Ja, oder genau, ich glaube, ganze Thema von Dankbarkeit, von ja, Ansprache Jesu an den Kranken. Da finde ich, gibt es ganz viele Perspektiven und Blicke, die irgendwie wertvoll sind, glaube ich, auch für Gemeinde. Zum Beispiel, was mir jetzt gerade spontan kommt, weil ein Freund gerade darüber was schreibt, irgendwie die Heilung des Blindgeborenen, wo die Jünger fragen, warum ist er blind geboren, an wem liegt es so, wer ist sündig? Und Jesus irgendwie aus dieser ja, Perspektive so ein bisschen herausholt und sagt, nein, damit die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Also was haben wir für einen Blick auch auf Kranke und Krankheit unter uns? Da gibt es ganz viele.
Wenn wir mal bei diesem letzten hängen bleiben, würde mich auch nochmal interessieren, inwiefern ist das für Gemeinde heute wichtig, so von den Blindgeborenen zu hören? Was, ja, Luther hat ja so gesagt, so irgendwie dem Volk aufs Maul geschaut, ja, was die brauchen, die Zuhörerschaft. Warum ist das für Leute heute wichtig?
Ja, vielleicht nur, um diese eine Spur noch weiterzuführen, oder es ist vielleicht ja auch ein bisschen banal, aber ich nehme es so wahr, dass in manchen Settings so einen schon sehr viel an Erwartungsdruck auf der einzelnen Person liegen kann, und auch eine Schuldigkeit dann irgendwie, du hast nicht zu viel Sport, genug Sport gemacht und dich nicht gut gesund genug ernährt und was weiß ich nicht alles, hast dich besser informieren müssen oder keine Ahnung. Und da irgendwie diese, ja, schuldhafte Perspektive sozusagen auf Krankheit, sozusagen darin auch ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen, also zu entschärfen und Blick Jesu und Gottes da drauf zu nehmen. Ja, ist vielleicht nicht so weitführend.
Danke, ja. Genau, also immer gerne Zwischenfragen, wenn euch noch was interessiert, gerade aneinander. Was gibt es denn so für Herausforderungen im Umgang mit Menschen, die an Jesus glauben und krank sind? Und wo würdest du Michael vielleicht da als junger, angehender Theologe da Mut machen wollen, Sven?
Jetzt, wofür ich Michael Mut machen möchte, oder?
Ja, genau.
Ja. Vielleicht können wir die eine Folie dazu sehen. Also, das ist im Grunde ist eine theologische Aussage, aber ich würde wirklich mit den Alten, fast mit den Erweckungsvätern sagen, predige das Kreuz, ja. Also, unsere Heilung kommt vom Gekreuzigten. Und diese eine Folie, Luther nannte es mal den fröhlichen Tausch, was da an Karfreitag geschieht. Also, dass wir im Grunde berufen sind, vom Tod ins Leben hindurchzugehen, auch wenn das wiederhergestellte, getröstete, geheilte oder bewahrte Leben auf dieser Erde noch nicht das ewige Leben ist. Aber dieses Wort ertrug, ja, Jesaja 53, was ja die am meisten zitierte Stelle des Alten Testaments im Neuen ist. Wenn man das im Hebräischen mal sich anschaut, was Jesus da alles trug, da ist eben nicht nur Schuld, ja, was zur Beichte führt, zur Vergebung. Da ist Ablehnung, ja, da ist Schmerz, Isolation, er war von Gott verlassen, von Gott und Menschen. Und das alles uns zu gut. Genau, also es mag vielleicht erstmal genügen, aber es ist mir immer wieder wichtig, weil heute das Kreuz, ich sag mal so ein bisschen untheologisch, es wird von vielen nicht mehr gemocht. Ja. Und das würde ich allen jungen Theologen und Theologinnen sagen, führ die Leute zum Kreuz. Und das jetzt nicht nur rituell und vom Kirchenjahr her, sondern existenziell, dass wir Jesus mit all dem belasten dürfen. Und insofern ist Heilung immer irgendwie ein sehr ganzheitliches Paket. Und meine Erfahrung ist, letzter Satz vielleicht dazu, wir wissen manchmal nicht, wo Gott ansetzt, ja, ob er wirklich körperlich eingreift oder erstmal Schmerz aus der Seele wegnimmt, aus den Erinnerungen, Vergebung, Versöhnung, Bitterkeit schwindet. Ist so, so ein ganzes, ja, ich glaube, wir müssen da holistisch denken, aber bringen den ganzen Menschen im Gespräch, im Seelsorgedienst, im Segnen unter das Kreuz.
Ja, danke. Mal wieder zurück. Das Kreuz hast du uns gerade nochmal so ins Zentrum gestellt und auch Mut gemacht, das auch theologisch ja immer wieder zu verkündigen. Und vielleicht auch daran anknüpfend nochmal in diesem letzten Abschnitt, bevor wir ins große Gespräch übergehen, welche Möglichkeit siehst du zuerst, Sven, auch mal als Theologe einen positiven Beitrag im Gesundheitswesen zu leisten?
Bestimmt nicht auf der politischen Ebene, jedenfalls nicht als Einzelner. Ich meine, das, was ihr macht, ist fantastisch. Ne? Also die Netzwerke, die auch ein Stück fachbezogen sind. Und das muss im Grunde jetzt runtergebrochen werden auf Gemeindeebene. Ne? Also die medizinischen Versorgungszentren, die könnten in der Gemeinde so aussehen, dass man erstmal eine Liste erstellt von erreichbaren Ärzten, Therapeuten, vielleicht Ernährungsberatern, was immer da ist. Auch jetzt, ich sag mal, Einzelfallhelferinnen und so weiter. Also wenn man allein so gelbe Seiten, hieß das früher, ne, also eine Liste mal anbieten könnte, plus solcher, die vielleicht jetzt nicht Gemeindeleute sind, aber wir sagen, die sind fachlich gut. Ja, da wäre schon ganz, ganz viel geholfen. Also so eine Art, ja, Netzwerk um die Gemeinde rum. Und dann natürlich in der Gemeinde selbst. Eben, das war jetzt nicht akademisch gefragt, aber eine Predigtreihe, ja. Warum nicht mal anhand des Lukas-Evangeliums 8 Predigten und dann eben Räume anbieten? Nicht? Also wir haben jahrelang Segnungsdienst nach dem Gottesdienst angeboten oder manche Gemeinden bieten dann einmal im Monat so Heilungsabende an. Beim Titel muss man, glaube ich, immer gucken, was ist da günstig. Aber Leute brauchen den Schutzraum, wo sie reinkommen können. Und dann auch ja, liebevoll aufgenommen werden, Gesprächspartner finden, aber im Grunde auch wieder in die Vertikale gebracht werden. Man merkt, es ist mehr als sich aussprechen, nämlich der lebendige Gott ist wirklich hier. Die Hauskreise ertüchtigen. Ja, ich hatte jetzt einen Bibelkreis zum Schluss in der Gemeinde, wo ich nochmal 6 Jahre war und wo, sagen wir mal, diese direkte Begegnung, so auch das Charismatische, eher unbekannt war. Ich habe gemerkt, es ist manchmal ein Schritt, wo die Leute fast sich nicht trauen, dass jemand krank sagt, ja, mein Rücken und so. Und dann, ja, wir beten für dich. Und ich dachte, nee, wir beten gleich für dich. Betet ihr mit mir? Ja, setz dich in die Mitte. Ist okay, wenn wir dir die Hände auflegen. Diese kleinen Schritte, da müssen wir einfach, ja, ich sag mal, Leute fast an die Hand nehmen, da ins Tun zu kommen.
Du sprichst auch sozusagen dieses Gebet für Kranke aus Jakobus an, ja. Und hast da gute Erfahrungen gemacht, dann auch in kleinen Kreisen, im persönlichen, da auch, dass Menschen offen dafür wurden, die das gar nicht kannten, höre ich so raus, ja?
Ja. Ich glaube, dass auch Nichtchristen viel offener sind, als wir manchmal vielleicht vermuten, wenn man das taktvoll in bestimmten Rahmen tut. Die Nachbarin, ja, die jetzt irgendwie heulend am Tisch sitzt, weil sie irgendwie eine Operation vor sich hat oder irgendwas. Bis hin zu Schülern auf dem Schulhof, ja, irgendwie, komm, lass mich für dich beten, ja. Ich glaube, wir sind da manchmal gehemmt, stärker als die Heiden.
Ja, danke. Ja, Michael, was für Ideen schwirren dir so durch den Kopf? Was müsste wieder aufleben vielleicht, ja, das früher richtig gut war, aber irgendwie verschwunden ist und was sollte ganz neu werden, wo eben die Theologie einen positiven Beitrag leisten kann in Richtung Gesundheitswesen.
Ja, die Theologie ist auch gar nicht immer so einfach zu fassen. Ich glaube, so dieses, ja, die heilsame Gemeinschaft, das wenn es, glaube ich, vorhin genannt, das heilsame Potenzial der Ortsgemeinde, ich glaube, das ist was uns irgendwie vielen konkret vor Augen stehen kann, so wie das aussehen kann. Dass es da hilfreiche, ja, Formen und Formate gibt, an denen man sich vielleicht auch orientiert, so, das ist, kann gut gelingen. Genau, und die vielleicht auch universitäre Theologie, da erlebe ich das so, dass, ja, sozusagen, wie ich das vielleicht am Anfang schon angedeutet habe, irgendwie so dieses Wächteramt, so, irgendwie, sag ich jetzt mal, hinsichtlich des zugrunde liegenden Menschenbildes oder so, da denke ich schon auch, dass das was Wichtiges sein kann für Gesellschaft und auch für Gesundheitswesen, ohne dass man sich da zu sehr gleich den größte moralische Rolle einnimmt, aber ja, zu schauen, wie wird der Mensch in seiner Ganzheitlichkeit, aber ohne totalitären Übergriff so wahrgenommen und wie gehen wir miteinander um, eben auch im Gesundheitswesen, in so ganz existenziellen Fragen.
Wir kommen so in die Zielgerade. Das Format hieß ja Junge Perspektive trifft Erfahrungsschatz und nochmal an dich, Michael, Junge Perspektive. Was ist denn vielleicht die Perspektive, die du uns heute Abend mitgeben möchtest, so wo du sagst, das ist dir wichtig, aus Sicht der jungen Generation uns weiterzugeben?
Ganz allgemein oder?
Ja, gerne natürlich in diesem Gesamtthema
ja.
Theologe und Gesundheitswesen, ja.
Ja. Ja, ich glaube, so als angehende Paarperson oder bis zumindest vor, mal gucken, wie weit es kommt, wäre mir das nochmal wichtig, ein bisschen was Sven auch gesagt hat, oder ist so eine Sehnsucht von mir. So die mündige Gemeinde und das gute Miteinander in Kirche und Gemeinde, da sich auf weitere Wege und neue Wege zu machen, miteinander, ja, Kirche und Gemeinde zu sein. Gerade was sozusagen die Rollenbilder und Erwartungen angeht, an auch gegenseitig, also ist ja auch keine, nicht nur gut sozusagen, irgendwie zu sagen, jetzt muss immer das Ehrenamt ganz viel reißen, also, aber genau, da würde ich sozusagen drum werben, da mit weitem Herz und realistisch gleichzeitig irgendwie in die Zukunft zu gehen, was Gemeindebilder und Gemeinschaften angeht. Ja. Aber steht da natürlich selber irgendwie noch sehr am Anfang. Mal gucken, wo das hinführt. Nein.
Danke. Und wenn welcher Erfahrungsschatz, auf den du zurückblickst mit Gemeindearbeit, GGE und alles, was noch so war, ja, was würdest du gern so auch weitergeben wollen, vielleicht auch an die junge Generation? Was ist dir wichtig heute?
Ich habe einfach einen Wunsch und das ist mein Gebet für euch, dass ihr gesund bleibt. Ich glaube, dass das ein extrem herausfordernder Beruf ist im Pfarramt, überhaupt in Gemeindearbeit. Und es ist eben, wie schon gesagt, Zeit des Umbruchs. Und ich sag mal, dass da, wo das System der traditionell gewachsenen Kirche zerbröselt, ja, dass es euch nicht erschlägt und dass ihr ja einfach Hoffnungsbilder in euch tragt. Dazu gehören, glaube ich, auch Ansichten von gelungenen Beispielen, Mentoren findet, geistliche Väter und Mütter, die für euch beten, wo ihr unterschlüpfen könnt und dass ihr Mut habt. Ich glaube, wenn wir eins brauchen in diesem Berufsbild, ist das Mut, weil Gemeinde immer dazu verführt, es allen recht machen zu wollen. Und das ist sozusagen das, was ich von Herzen euch wünsche.
Ja, herzlichen Dank. Wir haben ja dieses Format noch weiterhin und ihr habt jetzt das Vorrecht, euch mal zu überlegen für die, die das nächste Mal eingeladen sind, das steht noch nicht fest, euch eine Frage zu überlegen. Was soll ich diejenigen beim nächsten Mal fragen?
Das ist die Frage an alle oder an uns beide?
An euch beide. Ihr dürft euch das auskaspern.
Für die nächste Runde.
Ja.
Ja, mich würde brennend interessieren, wenn man eine Fortsetzung jetzt hat. Wo gelingt das auf Gemeindeebene? Also wirklich mal so eine Erzählrunde. Weil ich glaube, wir leben am meisten von gelungenen Beispielen.
Könntest du es noch mal präzisieren? Wo gelingt es auf Gemeindeebene? Was genau?
Also, so ein bisschen war meine Frage an Michael, ne? Predigtreihe, also Lehre, dann Räume. Ja? Also, ich glaube, was es nicht allein weiterbringt, zu sagen, der Gemeinde X oder Y ist jemand irgendwie vom Bandscheibenvorfall geheilt worden. Da sagen wir, preist den Herrn. Aber wo kriegt das Struktur? Also, wo wird das wirklich in Ort und Zeit verstetigt, dass Gott Menschen berühren kann, wie immer er das dann noch tut?
Würdest du das auch so formulieren, Michael, oder hättest du noch eine Ergänzung? Oder?
Ja, du hast ja wahrscheinlich andere Berufsgruppen vor dir in
Ja.
Zukunft. Ja. Ich denke nochmal drüber nach, sonst schreibe ich dir nochmal.
Okay. Also ich halte erstmal so fest, so habe ich es verstanden, wo gelingt es in Gemeinde, dass Menschen von Jesus und oder Gott berührt werden? So habe ich es verstanden, ja, in heilender Art und Weise. Ja, und das macht nichts, auch wenn die nächsten Gäste keine Theologen sind. Gerne frage ich sie auch so etwas. Ja, richtig schön, dass ihr euch jetzt zur Verfügung gestellt habt und so offen berichtet habt. Und ich beende erstmal unsere Aufzeichnung.